Wenn Menschen versagen, meinen viele, Gottes Plan sei gescheitert. Doch gerade in Zeiten von Schuld, Disziplin und Neubeginn zeigt sich, wie treu Gott sein Volk weiterführt. In der Wüstenzeit der Kinder Israels wird deutlich, dass Gott nicht nur für sein Volk sorgt, sondern dass er selbst eine tiefe Sehnsucht hat, er will an Christus essen und in der Gemeinschaft mit seinem Volk Freude finden. Gottes Plan bleibt bestehen, trotz Versagen. Die Neuzählung Israels nach den schweren Fällen von Unzucht und Götzendienst ist wie ein leiser, aber kräftiger Widerspruch gegen alle resignierenden Gedanken über Gott. Äußerlich ist fast eine ganze Generation in der Wüste gefallen, das Lager ist gezeichnet von Grabstätten, Erinnerungen an Mohren, Unglauben und Gericht. Doch als in 4. Mose 26 erneut gezählt wird, heißt es nüchtern, das sind die Gemusterten der Söhne Israel, 601.730. Die Zahl ist nahezu dieselbe wie am Anfang des Weges. Hinter dieser Statistik steht eine tiefe Aussage, Gottes Plan ist nicht zerbrochen, seine Absicht ist nicht aufgebraucht, seine Geduld ist nicht am Ende. Er hat immer noch ein Volk, ein Heer, einen Leib von Menschen, mit denen er weitergeht. Wären wir damals dabei gewesen, hätten wir vielleicht geglaubt, dass Gott angesichts dieser erbärmlichen Lage mit seinem Volk, an dem er so lange gewirkt und für das er so viel getan hatte, nun fertig sei. Doch Gott war mit den Kindern Israels nicht fertig. Das zeigt die Neuzählung in Kapitel 26, Gott hatte immer noch seine Zahl, und die Gesamtzahl der in Kapitel 26 Gezählten war nahezu dieselbe wie die in Kapitel 1. Trotz aller Prüfungen, Wirren, Versuchungen, Misserfolge und Verluste hatte Gott also nach wie vor annähernd dieselbe Zahl wie zu Beginn. Das Gericht, das durch das Lager gegangen ist, war real und schmerzlich, Gott verharmlost den Ernst der Sünde nicht. Aber sein Handeln zielt nicht auf Vernichtung, sondern auf Reinigung und Neugestaltung. Während Menschen untergehen, bleibt der Ratschluss stehen. Darin liegt eine demütigend tröstliche Spannung, das menschliche Versagen ist radikal ernst, und doch reicht es nicht aus, Gottes Weg mit seinem Volk zu stoppen. In dieser Mischung aus Strenge und Beharrlichkeit zeigt sich eine Treue, die größer ist als unsere Geschichte mit Gott, es ist Gottes Geschichte mit uns. Die Neugestaltung des Volkes zeigt sich nicht nur in einer Zahl, sondern auch in der Ordnung des Erbes und der Führung. Die Töchter Zelophats treten hervor, und Gott bestätigt, dass auch sie Anteil am Land haben sollen. Damit öffnet sich der Erbhorizont über die üblichen Linien hinaus, Gott achtet jede Stimme, die sich im Glauben auf sein Versprechen beruft. Kurz darauf ersetzt er Mose durch Josua und legt einen Übergang der Autorität fest. Die Leitung wird erneuert, aber nicht ausgetauscht im Sinne eines neuen Projekts, derselbe Gott, dieselbe Verheißung, derselbe Weg ins Land, doch mit einer frischen, angepassten Führung. Hier wird sichtbar, wie Gott eine neue Theokratie formt, er bleibt König, aber er ordnet sein Volk immer wieder neu um seine Gegenwart und seinen Willen. Wer diesen Abschnitt liest, erkennt sich vielleicht selbst in der Spannung zwischen Erschöpfung und Hoffnung wieder. Es gibt Zeiten, in denen die eigene Geschichte wie eine Aneinanderreihung von Bruchstellen wirkt und die Versuchung groß ist zu denken, nun ist Gott mit mir fertig. Die Neuzählung Israels widerspricht diesem inneren Urteil. Sie sagt, die Zahl, die Gott im Blick hat, ist seine Zahl, nicht deine Bilanz. Er kann durch Korrektur, Verlust und Neuanfang hindurch seine Absicht bewahren. Das ermutigt, das eigene Leben nicht von den Wüstenjahren her zu definieren, sondern von Gottes bleibender Absicht, ein Volk, ein Heer, einen Leib um seinen Christus zu sammeln. Auch wenn vieles hinter uns in Frage steht, ist seine Berufung nicht widerrufen. In dieser Treue liegt eine stille, aber kräftige Aufforderung, nicht in der Scham des Vergangenen stehen zu bleiben, sondern Schritt um Schritt in die vorbereitete Zukunft hineinzuleben. Das sind die Gemusterten der Söhne Israel, 601.730. Die Töchter Zelophats reden recht, du sollst ihnen unbedingt ein Erbteil unter den Brüdern ihres Vaters geben und sollst das Erbteil ihres Vaters auf sie übergehen lassen. Gottes Umgang mit Israel in der Wüste zeigt, dass seine Geschichte mit uns nicht an unseren Abstürzen endet. Er lässt Gericht zu, er ordnet neu, er setzt neue Führung ein, aber er bleibt auf sein Ziel hin unterwegs, ein Volk um Christus zu sammeln und in die Erfüllung seiner Verheißungen zu führen. Wer auf die eigene Vergangenheit blickt und nur Bruch sieht, darf in diesem Text eine andere Perspektive erkennen, Gott zählt anders. Er hält an seiner Zahl, an seiner Berufung, an seiner Absicht fest, auch wenn er Wege zerschneidet, die in die Irre geführt haben. Diese Treue trägt durch Phasen der Korrektur hindurch und eröffnet einen Weg, auf dem wir, gereinigt und innerlich erneuert, wieder Teil seines Vorangehens werden. Christus, das wahre Opfer und Gottes Nahrung. Mit 4. Mose 28 öffnet sich eine andere Perspektive auf Gottes Weg mit seinem Volk, mitten in der Wüste, nach Versagen und Gericht, spricht Gott über meine Opfergabe, meine Speise, in Form der mir Feueropfer. Gott spricht von seiner Speise, von dem, was ihm einen wohlgefälligen Geruch bereitet. Das ist eine erstaunliche Sprache, der ewige Gott lässt sich in der Bildwelt des Essens beschreiben, als einer, der genießt, der erfreut wird, der sich etwas schmecken lässt. Im Alten Testament sind es Brandopfer, Speisopfer, Trankopfer und Sündopfer, die diesen Genuss darstellen. Jedes Opfer trägt eine eigene Nuance, das Brandopfer zeigt völlige Hingabe, das Speisopfer feine, ausgewogene Menschlichkeit, das Trankopfer das ausgegossene Leben, das Sündopfer die sühnende Tiefe der Liebe. Zusammen ergeben sie ein vielschichtiges Bild von dem, woran Gott Wohlgefallen hat. Heute gelten Gottes Verlangen und Wohlgefallen nicht den Tieropfern, sondern ausschließlich einer Person, Christus. Der Hebräerbrief nimmt diese Vielfalt auf und bündelt sie in einer Person. Oben sagt er, Schlachtopfer und Speisopfer und Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt, auch keine Wohlgefallen daran gehabt. Dann aber hat er gesagt, siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun. Durch diesen Willen sind wir geheiligt worden durch das ein für allemal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Gott wendet sich weg von der Vielzahl der Tieropfer hin zu einer Person, in der alle Opfergestalten erfüllt sind. Christus ist das wahre Brandopfer, dessen Leben ohne Rest Gott gehört, er ist das wahre Speisopfer, in dem eine heilige, doch ganz menschliche Normalität leuchtet, er ist das Trankopfer, das sich am Kreuz ausgießt, er ist das Sündopfer, das unsere Gottferne trägt. Alles, was Gott an den Opfern schmeckt, findet er in Christus und nur in ihm vollkommen. Wenn in 4. Mose 28 von Gottes Speise die Rede ist, lässt sich diese Speise im Licht des Neuen Testaments als Christus selbst verstehen. Der Vater ist an seinem Sohn, indem er ungeteilte Freude und völlige Befriedigung an ihm hat. Als Jesus am Jordan getauft wird, heißt es, und siehe, eine Stimme aus den Himmeln sprach, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Was im Bild des wohlgefälligen Geruchs ausgedrückt wird, erscheint hier als Stimme, Gott hat in Christus das, was er von Ewigkeit her begehrt. Der Sohn, der den Willen des Vaters ausführt, ist Gottes wahre Nahrung, sein täglicher, wöchentlicher, ewiger Genuss. Doch damit ist nicht alles gesagt. In Christus wird diese Speise Gottes zugleich zu unserer Speise. Am Kreuz wird das Opfer gebracht, im Geist wird es zu uns ausgeteilt. Jesus selbst spricht davon in der Sprache des Brotes, ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er leben in Ewigkeit, das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Der, an dem Gott Wohlgefallen hat, wird uns als Nahrung gereicht. Gottes Speise und unsere Speise sind nicht mehr voneinander getrennt, was Gott genießt, dürfen wir mit ihm teilen. So entsteht eine gemeinsame Mahlgemeinschaft zwischen Gott und uns, nicht in erster Linie am Tisch eines besonderen Anlasses, sondern im tiefen Sinn eines geteilten Christus. Wo wir im Glauben von ihm leben, findet der Vater gleichzeitig in demselben Christus seine Freude. Unser inneres Genährtwerden und Gottes inneres Befriedigtsein fallen in einer Person zusammen. Befiehl den Söhnen Israel und sprich zu ihnen, ihr sollt darauf Acht haben, mir meine Opfergabe, meine Speise, in Form der mir Feueropfer zu ihrer festgesetzten Zeit darzubringen, mir zum wohlgefälligen Geruch. Oben sagt er, Schlachtopfer und Speisopfer und Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt, auch kein Wohlgefallen daran gehabt, die doch nach dem Gesetz dargebracht werden, dann aber hat er gesagt, siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun. Er nimmt das Erste weg, um das Zweite aufzurichten. Durch diesen Willen sind wir geheiligt worden durch das ein für allemal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Christus als wahres Opfer zu erkennen bedeutet, das Zentrum der Beziehung zu Gott zu verschieben, weg von der Frage, was wir für Gott hervorbringen, hin zu der Frage, wie Christus in unserem Alltag Raum gewinnt. Gott findet sein Wohlgefallen an ihm, nicht an unseren Konstruktionen. Wenn wir beten, dienen, arbeiten, ringen und dabei im Herzen auf Christus als Brandopfer, Speisopfer, Trankopfer und Sündopfer schauen, beginnen wir, Gott das zu bringen, was ihm wirklich gefällt. Zugleich nährt derselbe Christus unsere eigene innere Müdigkeit, unsere Schuld, unsere Sehnsucht. In dieser doppelten Bewegung, Gott wird an Christus satt und wir werden durch Christus versorgt, kann selbst ein äußerlich unscheinbarer Tag zu einem Ort der tiefen Gemeinschaft werden. Ein Leben als fortlaufendes Fest, geistliche Rhythmen der Gemeinschaft. Die Opferordnung in 4. Mose 28 bis 29 erinnert daran, dass Gott sich nicht nur gelegentlich, sondern rhythmisch an seinem Volk erfreuen möchte. Es gibt tägliche Brandopfer mit Speisopfer und Trankopfer, Sabbatopfer, Opfer zu Monatsanfängen und Opfer zu den Jahresfesten. Dazwischen klingt immer wieder der gleiche Grundton, solche sollt ihr 7 Tage lang täglich bereiten als Speise, als Feueropfer von wohlgefälligem Geruch für den Herrn. Hinter den vielen Einzelbestimmungen verbirgt sich ein geistlicher Pulsschlag, Gott sucht regelmäßige, verlässliche Gemeinschaft, in der Christus als wahre Speise präsentiert und genossen wird. Nicht nur einzelne Höhepunkte des Glaubenslebens, sondern der ganze Jahreskreis soll von dieser Gemeinschaft geprägt sein. Gottes Speise sollte ihm zur bestimmten Zeit dargebracht werden. Wie wir sehen werden, braucht Gott täglich, wöchentlich, monatlich und jährlich Nahrung. Er möchte sich täglich, wöchentlich, monatlich und jährlich an etwas erfreuen. Gottes jährliche Speise ist mit den Jahresfesten verbunden. Das tägliche Brandopfer mit Speis- und Trankopfer spricht von einem schlichten, aber kostbaren Alltag mit Gott. Morgens und zwischen den Abenden wird das Lamm dargebracht. Im Licht des Neuen Testaments lässt sich darin ein Leben erkennen, das beständig von Christus beleuchtet und durchdrungen ist, nicht nur in herausragenden Momenten, sondern in der unscheinbaren Wiederholung. Das Sabbatopfer legt darüber eine weitere Schicht, in der wöchentlichen Ruhezeit betont Gott die Intensivierung der Gemeinschaft, das Innehalten, in dem die alltägliche Christusgemeinschaft vertieft wird. Die Opfer zu Monatsanfängen deuten auf Neuanfänge, Aufbrüche, Kurskorrekturen hin, auch sie stehen unter dem Zeichen einer erneuerten Darbringung Christi. So entsteht ein Muster, täglicher Christus, wöchentliche Vertiefung, monatliche Neuorientierung, alles ist von der Frage getragen, wie Gott in seinem Volk einen wohlgefälligen Geruch findet. Die Jahresfeste schließlich zeichnen eine Heilslinie, die weit über Israel hinausreicht. Und im ersten Monat, am 14. Tag des Monats, ist Passa für den Herrn. Und am 15. Tag dieses Monats ist ein Fest, 7 Tage sollen ungesäuerte Brote gegessen werden. Der Apostel Paulus deutet, denn auch unser Passa, Christus, ist geschlachtet worden. Das Passa markiert den Anfang, Christus, dessen Blut uns aus dem Gericht herausführt. Das Fest der ungesäuerten Brote öffnet sich darüber hinaus als Bild für ein Leben in Aufrichtigkeit und Wahrheit, in dem der Sauerteig bewusster Sünde keinen Raum haben soll. Die Erstlingsfrüchte weisen auf Christus als den Auferstandenen hin, der als Erstling der Entschlafenen eine ganze Ernte von Auferstehungsleben nach sich zieht. Das Wochenfest schließlich verbindet sich mit Pfingsten, in 3. Mose 23 wird es mit dem neuen Speisopfer, in der Apostelgeschichte mit dem ausgegossenen Geist und der Bildung der Gemeinde verknüpft. In all dem findet Gott jährliche Speise, Christus in seinen verschiedenen Heilsphasen, konkret geworden im Leben seines Volkes. So zeichnet sich ein geistlicher Lebensrhythmus ab, der nicht aus menschlich aufgeladenen Programmen, sondern aus der regelmäßigen Begegnung mit Christus besteht. Wer sein Leben im Licht dieser Ordnung betrachtet, entdeckt vielleicht, es gibt Tage, an denen der Christusgenuss fast unmerklich ist, und andere, an denen Gott uns in besondere Sabbat- oder Festzeiten hineinführt. Manchmal sind es äußere Anlässe, manchmal innere Umbrüche, an denen er uns neu ausrichten möchte. Entscheidend ist, dass all diese Zeiten von derselben Realität getragen werden, Christus als unsere und Gottes Speise. Wenn Erlösung, ein Leben ohne bewusst festgehaltenen Sauerteig, die Realität der Auferstehung und das Wirken des Geistes in der Gemeinde unsere Lebenslinie prägen, wird unser Weg nicht zu einer Aneinanderreihung isolierter religiöser Ereignisse, sondern zu einem zusammenhängenden Festjahr mit Gott. Solche sollt ihr 7 Tage lang täglich bereiten als Speise, als Feueropfer von wohlgefälligem Geruch für den Herrn, zum regelmäßigen Brandopfer und dem dazugehörigen Trankopfer soll es bereitet werden. Und im ersten Monat, am 14. Tag des Monats, ist Passa für den Herrn. Und am 15. Tag dieses Monats ist ein Fest, 7 Tage sollen ungesäuerte Brote gegessen werden. Die Ordnung der täglichen, wöchentlichen, monatlichen und jährlichen Opfer öffnet einen Blick auf das geistliche Leben, der entlastet und zugleich ausrichtet. Es geht nicht darum, jede Stunde mit geistlicher Höchstleistung zu füllen, sondern darum, in den von Gott geschenkten Rhythmen immer wieder zu Christus zurückzukehren. Manche Zeiten sind schlicht, andere verdichtet, wieder andere festlich. Entscheidend ist, dass in allen Phasen derselbe Christus im Zentrum bleibt, als Passa, als ungesäuertes Brot, als Erstlingsfrucht, als von Gott angenommenes Speisopfer im Geist. Wo dieser Rhythmus sich einprägt, verliert der Glaube etwas von seiner nervösen Sprunghaftigkeit und gewinnt den Charakter eines geordneten, von Gott strukturierten Festjahres. Es wächst ein stilles Vertrauen, dass Gott sich unser annimmt, uns durch seine Zeiten führt und in allem auf eines hinarbeitet, dass Christus in uns Gestalt gewinnt und wir mit ihm zu einer beständigen, geteilten Mahlgemeinschaft mit Gott heranwachsen. Herr Jesus Christus, danke, dass du das vollkommene Opfer bist, das alle alttestamentlichen Opfer erfüllt und übersteigt. In dir hat Gott seine ganze Freude und in dir finden auch wir wahre Nahrung, Trost und Kraft. Stärke den Glauben, dass deine Absicht mit uns auch dann bestehen bleibt, wenn wir versagen, und dass du uns immer wieder zu einem neuen Anfang führst. Richte unser Herz so aus, dass unser Alltag, unsere Ruhezeiten und unsere besonderen Anbetungsmomente von dir erfüllt sind und zu einer Freude für dich werden. Lass unser persönliches Leben und das Miteinander in der Gemeinde zu einem Fest werden, in dem Gott und wir gemeinsam an dir, dem allumfassenden Christus, Anteil haben. Amen.